Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Travelisto, dem Reisepodcast für aktive Familien. Mein Name ist Andi und mir gegenüber sitzt wie immer meine Frau, die Jenny. Hallo.
Hallo, auch von meiner Seite. Ja, heute möchten wir euch mal wieder etwas weiter in die Ferne mitnehmen. Und zwar auch in die Ferne, ist schon ein bisschen länger her, dass wir dort waren. Das heißt, ein Fernziel, was man sehr, sehr gut auch mit kleineren Kindern bereisen kann. Wir waren damals dort, unser großer Sohn ist damals 6 geworden und der Kleine war 2. Und es ist ein Ziel, was allgemein hin bekannt ist. Und ja, man hat so Dinge im Kopf. Und wenn man dann dort ist, ist es zum Teil so, wie man sich vorgestellt hat und zum Teil auch ganz anders. Das Land hat tolle Strände, hat interessante Kultur, sehr, sehr leckeres, sehr abwechslungsreiches Essen. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist sehr günstig. Und wir reden von Thailand. Und da möchten wir euch mit hinnehmen heute und so ein bisschen erzählen, was wir damals gemacht haben und wie man das Land auch mit kleineren Kindern sehr gut bereisen kann.
Travelisto.
Der Reisepodcast für aktive Familien. Mit Jenny
und Andi.
Werbung.
Kennt ihr das? Ihr verbringt wunderbare Ferien und dann ist die Rückreise so katastrophal, dass die ganze Entspannung dahin ist. So ging es uns letzten Sommer leider Gottes. Wir waren im Athener Flughafen gestrandet. Nach einem super erholsamen Urlaub wurde unser Flug einfach gestrichen, ganz plötzlich. Wir saßen sogar schon im Flugzeug, mussten mitten in der Nacht wieder raus und haben die Nacht im Terminal verbracht.
Und das Schlimmste war noch nicht mal auf dem Steinboden zu schlafen oder zu versuchen zu schlafen, sondern dass wir komplett auf uns allein gestellt waren. Keinerlei Infos, keinerlei Unterstützung. Wieder zu Hause haben wir dann versucht, die Airline zu kontaktieren. Die angegebene E-Mail-Adresse funktionierte nicht und als wir online ein Beschwerdeformular ausgefüllt haben, kam bis heute keine Antwort.
Zum Glück hast du dich ja dann an Flightride gewendet. Wie lief das nochmal ab?
Ja, also von Flightride hatte ich zuvor schon viel Positives gehört und es wurde mir von Freunden und Kollegen empfohlen. Es ging total einfach. Ich habe unseren Fall in nur 5 Minuten online übermittelt und Flightride hat sich um alles gekümmert. Kein Stress mit der Airline, keine ewigen Wartezeiten und wir wurden persönlich betreut, nicht von irgendeinem Bot.
Habt ihr gewusst, dass ihr nach EU-Recht Anspruch auf eine Entschädigung von 250 bis 600 Euro habt, wenn euer Flug kurzfristig gestrichen wird oder ihr mehr als 3 Stunden verspätet ankommt? Das gilt sogar für Billigflüge. Und ihr könnt eure Ansprüche sogar bis zu 3 Jahre rückwirkend geltend machen.
Allein hat man da echt schlechte Karten. Airlines ignorieren Anfragen, verzögern Zahlungen oder lehnen einfach ab. Flightride kennt diese Tricks. Sie haben schon zehntausende Gerichtsverfahren gewonnen und setzen eure Rechte durch. Und ihr bekommt vorher eine Abschätzung der Erfolgsaussichten und wisst genau, welche Kosten, also welche Provision auf euch zukommt.
Genau, denn das Beste ist, ihr zahlt ja nur im Erfolgsfall eine Provision. Falls Flightride nichts für euch rausholt, zahlt ihr gar nichts, selbst wenn der Fall vor Gericht geht.
Und so haben wir schon wenige Wochen später tatsächlich die Entschädigung für dieses unschöne Ende unserer Sommerferien erhalten.
Also, wir wollen es euch nicht wünschen, aber falls eure nächste Reise nicht ganz nach Plan läuft, checkt einfach www.flightride.de und reicht euren Fall mit wenigen Klicks ein. Thailand, ja, das ist ein Traumreiseziel für viele deutsche Urlauber. Und wir haben dieses Land auch bereist vor einigen Jahren und es ist eigentlich das ideale Einsteigerland für Südostasien. Es war aber bei uns nicht das erste, wir waren vorher schon in Südostasien, unter anderem immer Malaysia und das ist ja das Nachbarland, also südlich gelegen. Und dann haben wir auch lange überlegt, wollen wir es nochmal wagen, nachdem wir in Malaysia waren, auch mal Thailand zu bereisen, weil die Frage war, ist es noch so, wie man sich das vorstellt oder ist es ganz anders?
Ja, und es ist ja nicht nur ein Traumreiseziel von uns Deutschen, sondern auch von Menschen aus vielen anderen Ländern. Und wir hatten ehrlich gesagt so ein bisschen die Sorge, haben wir vielleicht schon die Zeit verpasst? Sind wir schon zu spät dran? Ist diese unberührte, schöne Natur, ist das schon zunichte gegangen, weil einfach zu viele Menschen diesen Traum haben und nach Thailand reisen? Und deswegen waren wir erst so ein bisschen skeptisch.
Ja, aber vielleicht muss man sich auch einfach locker machen. Das haben wir nämlich auch damals gemacht, vor 10 Jahren. Und sind mit unseren beiden Jungs, du hast es eben im Intro eingangs erwähnt, die waren 3 und
Nee, zwei.
Zwei und 6 Jahre alt sind wir dorthin gereist. Und da kommen wir auch gleich zum Thema Massentourismus. Natürlich hat er seine Auswüchse und manchmal auch sehr negative Eigenschaften. Aber wir, und das ist in meiner Erinnerung, hatten eigentlich eine super entspannte und wunderbare Zeit. Und das ist vielleicht auch so das Fazit, wobei ich gar nicht mit dem Fazit anfangen will.
Och, also, passt doch gerade.
Es ist eigentlich ganz gut. Und willst du noch was ergänzen oder wollen wir einfach mal einsteigen mit
Fakten? Ja, ich will noch kurz was ergänzen, weil vielleicht habt ihr das Thema ja auch, ne? Also gutes Land, super Infrastruktur, super zum Reisen, auch für EinsteigerInnen. Und auf der anderen Seite Sorge vor Massentourismus. Und ja, die Sorge können wir euch hoffentlich so ein bisschen nehmen, dass man gucken kann, und das wollen wir auch heute vorstellen, wie kann man so ein bisschen abseits der eingetretenen Pfade und aber auch in Orten, die, das werdet ihr gleich hören, total bekannt sind, trotzdem Ecken finden, die eben gar nicht so touristisch sind und wo man trotzdem seine Ruhe hat. Und ja, hängt natürlich auch so ein bisschen mit der Reisezeit zusammen, wobei wir waren eigentlich in der Hochsaison da und das ist jetzt auch die Überleitung zu den Facts, oder? Wann ist eine gute Reisezeit? Könnten wir zum Beispiel mit einsteigen, oder?
Dann steigen wir da mal ein.
Ja.
Man sagt oft, der deutsche Winter, ne, das ist ja eigentlich eine wunderbare Aussicht. Du verlässt den Winter und fährst in tropische Gefilde, also November bis Februar.
Da haben wir ja auch viele Bademeister und Bademeisterinnen aus Deutschland getroffen, die das für sich genutzt haben.
Genau,
ne?
Weil dann in Deutschland die Freibäder geschlossen sind, dann sind die alle abgedüst. Also
ja, fängst haben du wir schon wirklich mit viele getroffen.
Einer kleinen Anekdote an, ja. Genau. Ja, nicht nur Bademeister, auch andere Menschen.
Aber also, hauptsächlich
ja,
Bademeister.
Ja, Bademeister, das war wirklich ein Fun Fact. Man kann natürlich auch im deutschen Sommer dahin fahren, aber der Vorteil ist halt im deutschen Winter, dass es wirklich sehr angenehmes Wetter ist. Es gibt wenig Regen, es ist nicht zu heiß. Ne? Es ist natürlich trotzdem irgendwie tropisch, aber eigentlich kann man auch am Ende sagen, man kann Thailand immer bereisen. Ja. Ne?
Können wir mal sagen, wann wir da waren. Ne? Also der Milan hatte da Geburtstag, also genau. Es muss im Februar gewesen sein. Und das war das Jahr, in dem er in die Schule gekommen ist. Das heißt, wir waren noch nicht an Schulferien gebunden und sind entsprechend im Februar gefahren. Das war eine super Zeit.
Nur damit wir es einmal geografisch einordnen können. Thailand liegt in Südostasien und die Nachbarländer sind, wenn ich im Süden anfange, Malaysia. Und dann kommt Myanmar, Laos, Kambodscha. Genau. Das sind so die.
Punkt.
Jetzt wissen alle Bescheid. Genau.
Ja,
jetzt kann
ja.
man sofort verorten.
Ja, genau. Und vielleicht können wir direkt anschließen, wie kommt man denn dorthin? Ja, klar, man fliegt. Also man kann natürlich, könnte theoretisch auch auf anderen Wegen dorthin kommen, wenn man so viel Zeit hätte. Also wir sind von Frankfurt ausgeflogen und zwar nicht nach Bangkok, das wäre die Direktvariante, sondern wir sind, ich weiß gar nicht mehr, was es für einen Hintergrund hatte. Wahrscheinlich war es günstiger oder weiß ich auch nicht, haben wir da irgendwie Flüge gefunden. Auf jeden Fall sind wir nach Singapur geflogen, haben da 2-3 Tage verbracht und sind dann von Singapur mit einem kürzeren Flug weitergeflogen nach Phuket.
Genau. So, und das kann man uns nachmachen, kann man aber auch nicht. Also es gibt auch Direktflüge nach Phuket, nach Bangkok, auf die Inseln. Also einfach mal schlau machen, da gibt es ganz, ganz viele Angebote auch mit Direktflügen. Die Währung nennt sich Baht. Stand jetzt ist 1 Euro ungefähr 37 Baht. Dann, ja, du hast es eben schon gesagt, Preise. Ne? Also man kann natürlich in Thailand ganz, ganz luxuriösen Urlaub machen, da kann man richtig Kohle lassen, hat unheimlich schöne Resorts. Ich erinnere mich dran, wir gucken ja gerade White Lotus Staffel 3.
Ja, das ist auch nicht schlecht.
Ich glaube, das ist dann eher so eins von den gehobeneren Domizilen, also die gibt's auch. Es gibt aber auch einfache Strandhütten, so wie man sich das noch so vorstellt. Aber insgesamt am Strich sagt man, also es ist ein sehr, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Das Essen, hast du auch eben erwähnt, super lecker und da gibt es auch von sehr günstiger Streetfood bis hin zu schicken Restaurants, kann man da alles erleben. Mhm.
Ja, und Thema Sicherheit, also deswegen stellen wir es ja auch vor, auch als Reiseziel mit der Familie, ist ein sicheres Land. Klar muss man, wie überall, wenn man im Urlaub als Tourist unterwegs ist, natürlich aufpassen, dass man jetzt nicht, keine Ahnung, was im Mietwagen liegen lässt oder irgendwelche protzigen Sachen an sich herumträgt. Aber es ist ein sicheres Land und super zu bereisen mit Kindern. Leute sind total kinderfreundlich, ist total angenehm mit Kindern zu reisen. Easy, man kommt sehr gut von A nach B. Wir waren auch mit dem Mietwagen unterwegs, das hat sehr gut funktioniert. Also manchmal hört man ja irgendwie, der Verkehr und ganz schwierig. Haben wir überhaupt nicht so erlebt, das war nicht so.
Ja, und dann die Infrastruktur, um das nochmal zu erwähnen. Also da gibt's eigentlich kein Klagen. Es ist halt eben Südostasien und nicht Europa, aber die Straßen sind gut.
Ja, es unsere gibt, Infrastruktur ne? ist ja auch nicht so toll.
Ja, deswegen, also ja, das kann man sagen.
Ich glaube, die Straßen waren besser als in Deutschland.
Genau, ja, also gute Straßen. Es gibt natürlich, diese Regionen sind auf Touristen ausgelegt. Das heißt also, es gibt viele Reiseanbieter, Tour Operator, wo man sich irgendwie beraten kann. Man kann damit Ausflüge machen. Also es ist da wirklich eine touristische Infrastruktur, die sehr gut ist. Es gibt vielfältige ja, Unterkünfte, wie wir schon gesagt haben. Du kannst mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, du kannst Tuk-Tuks mieten, du kannst mit dem Fernbus fahren, du kannst sogar mit der Bahn fahren. Du kannst Inlandflüge machen, du kannst mit dem Mietwagen fahren. Also es ist eigentlich alles ganz gut. Und auch so die medizinische Infrastruktur. Da gibt es auch viele Privatkliniken für alle Fälle. Es gibt Ärzte. Also man ist da schon in Touristenregionen schon eigentlich ganz gut versorgt.
Ja, und dazu vielleicht auch noch ein Stichpunkt. Danach hatten wir ja auch ein bisschen die Ziele in Thailand ausgesucht, dass wir geguckt haben, okay, es gibt auch so einsamerer Inseln, ne, wo man aber irgendwie mit einer Tagestour mit dem Boot hinkommt. Und dann haben wir gedacht, so, das machen wir dann vielleicht erstmal, wenn die Kinder etwas größer sind oder so. Wir haben unsere Orte dort schon danach ausgesucht, dass wenn irgendwas wäre, da irgendwie ein Krankenhaus in der Nähe wäre oder so. Also das ist jetzt nicht so total abgelegen.
Dass man nochmal erstmal 2 Stunden mit der Fähre und mit so einem Schnellboot irgendwie von der Insel wieder ans Festland muss oder so, ne? Mhm. Also, ja, genau.
Ja. Ja. Also wir haben versucht, so einen Kompromiss zu finden zwischen nicht so super Touri, aber auch nicht so total abgelegen. Und ich würde sagen, es ist uns eigentlich ganz gut geglückt.
Auf jeden Fall. Ja. Genau. Mhm. Dann wollen wir mal richtig einsteigen. Also ja. Du hast es ja eingangs erwähnt, wir sind geflogen. Ja, das würde ich auch empfehlen, wenn man zügig nach Thailand möchte. Und zwar sind wir über Singapur geflogen. Und Singapur, wollen wir mal ganz kurz drauf eingehen, wir mögen es ja irgendwie. Also Singapur ist so für uns immer in den letzten Jahren oder Jahrzehnten das Tor nach Südostasien gewesen. Und dort haben wir ein paar Tage verbracht, vielleicht auch, weil du da noch Arbeitskollegen hattest, dann haben wir welche getroffen auch nochmal, ne?
Ja.
Und haben dann automatisch ein paar Tage in Singapur verbracht und haben so das ja typische Touri-Programm gemacht und sind einfach durch Singapur spazieren gegangen. Ich sag nur einfach hier die Marina Bay Sands, dieses ikonische Hotel mit diesem Hafen und dem Becken, ne? Dann ist er gegenüber dieser Merlion Park, das ist so diese bekannte Statue eines Löwens mit Schischkörper. Das ist ja das Wahrzeichen von Singapur. Und da kann man eigentlich ganz gut herumrennen. Und wir sind sogar einmal auf das Bay Sands Hotel oben drauf gegangen.
Ja, aber den Pool durften wir nicht.
Nee, da kannst du gleich einsteigen zum Thema Pool. Aber da hat man natürlich eine super tolle Aussicht auf so einer Besucherterrasse über Singapur.
Was meinst du denn? Was soll ich denn da einsteigen? Also ich fand's sehr bedauerlich, da oben auf dieser Terrasse zu sein und die Leute in diesem Infinity Pool zu sehen und da nicht rein zu dürfen. Das war schon hart. So dass Milan, unser Sohn, mir damals versprochen hat, ich warte noch darauf, dass er das Versprechen einlöst, dass wenn er mal sehr reich ist, er uns in das Marina Bay Sands Hotel einlädt.
Ich wollte nur den Ball dir zuspielen, weil du bist ja so unsere Poolbeauftragte. Also du leidest noch mehr, wenn da irgendwo ein schöner Pool oder ein Gewässer ist.
Das war schlimm,
als
wirklich.
Und ich meine, ihr kennt das wahrscheinlich. Also es ist halt dieser Traumpool Infinity.
Der irgendwie 200 so, Meter lang ist oder so.
Ich muss aber sagen, ich glaube, wir haben es damals schlau gemacht. Da hat so ein Zimmer 300 Euro gekostet ungefähr.
Das geht eigentlich noch
einigermaßen.
Also
es war jetzt gar nicht so toll. Also man kann sich das auch schon leisten, weil es ist schon ein sehr, sehr cooles Hotel. Das sieht ja so ein bisschen aus, ist ja so groß, also sehr langgezogen und breit. Und oben ist diese Dachterrasse drauf, diese riesige Dachterrasse. Sieht aus wie so ein Surfbrett oben auf dem Deckel.
Ja, sozusagen die Türme miteinander verbunden. Ne?
Und das ist schon sehr, sehr cool. Du hast ja einen tollen Blick. Und es liegt auch eigentlich ganz cool gelegen, weil von da aus sind wir dann zum Beispiel weitergegangen. Dahinter gibt es dieses Gardens of Bay, das sind so diese berühmten Supertrees, das sind so futuristische Gartenanlagen und so Bäume und das sieht irgendwie ganz cool aus. Und da gibt es halt irgendwie diese Cloud Forest und Flower Dome, also ein ganz moderner botanischer Garten, den man da anschauen kann.
Ja, und dann kann man shoppen gehen, wenn man möchte. Man kann Streetfood essen, zum Beispiel an der East Coast. Da gibt's so ein Food Village, wo man wirklich alles findet, was das Herz nur begehrt. An einem tollen Ort, wo man aufs Wasser guckt und Sand hat und auch für Kinder das total entspannt ist. Die laufen da einfach rum. Also da gibt's schon ein paar schöne Dinge zu sehen und zu tun. Und ja, also in 3 Tagen oder wie lange wir da waren, wird es einem auch nicht langweilig. Man kann sich einfach so ein bisschen durch die Stadt treiben lassen.
könnten auch mal bei Gelegenheit über Singapur sprechen, weil bevor wir es hier tiefer einsteigen, ich sage nur Stichwort,
können wir auch noch ein bisschen mehr erzählen.
Night Safari, ne? Da gibt es wahnsinnig tolle Zoos, es gibt die Orchard Road zum Einkaufen, es gibt diese künstliche Insel Sentosa Island, es gibt Little India und China Viertel und so weiter, also das ist schon irgendwie ganz cool. Und ja, da wir auch ein paar Leute kannten, war es irgendwie ganz angenehm, da auch mal ein paar Leute wieder zu treffen. Und dann sind wir weitergeflogen und das kann ich auch immer empfehlen, wenn man dann irgendwo von Bangkok oder von Singapur aus weiterfliegen kann, mit Air Asia zu fliegen. Und da sind wir einmal kurz über Malaysia nach Phuket geflogen. Also wir haben Malaysia überflogen, sozusagen. Genau. Nach Phuket, das halten wir eine Stunde, anderthalb Stunden. Und dann waren wir da, sind dort angekommen, haben uns den Mietwagen geschnappt mit Kindersitzen, die konnten wir da direkt mitmieten. Und sind aufgebrochen nach Khao Lak.
Ja, und Khao Lak kennt man ja. Spätestens hat es mit der Tsunami-Katastrophe 2004 traurige Berühmtheit erlangt. Und wir haben auch erst gedacht, okay, Khao Lak, wie touristisch wird das sein? Wird das okay sein? Und waren dann, wie an anderen Orten, kommen wir später nochmal zu, echt überrascht, dass es doch so beschaulich war, ne? Obwohl es ein touristischer Ort ist mit viel touristischer Infrastruktur, war es jetzt nicht so voll, wie man befürchten
überhaupt
möchte.
Nicht,
ne? Also das fand ich irgendwie interessant.
Ja, also gar nicht. Da fällt mir noch ein, wir sind 2 Stunden dahin gefahren, war eigentlich ganz angenehm, aber die Einzelnen, die rumgeheizt sind, das waren so Shuttlebusse, die Tugis von A nach B gebracht haben.
Stimmt,
ne? Dass die sind ordentlich geheizt. Ansonsten war es relativ entspannt. Es war auch kaum Verkehr. Sind wir halt dann quasi von Phuket, also Phuket ist ja so eine Insel, Halbinsel, Richtung Norden gefahren, die Küste entlang. Und Khao Lak ist halt so ein, ja, so eine Küsten, so ein Küstenabschnitt nördlich von Phuket. Und da sind wir in einem kleinen Resort abgestiegen und das war einfach ein totaler Traum. Es war ein riesiger Garten mit Kokospalmen.
Ja, man musste so ein bisschen aufpassen, ne, dass man nicht die Kokosnüsse auf den Kopf bekommt.
Und dann waren da so kleine Bungalows und wir haben unser Auto bewusst dann nicht neben dem Bungalow geparkt, weil da fielen halt immer die Kokosnüsse runter. Wir haben es dann irgendwo etwas weiter entfernt.
Außerdem ist ja die Szenerie gestört.
Genau, ja, natürlich. Also ein kleiner Bungalow mit einer Terrasse und dann sind wir fußläufig, war so ein kleines Restaurant, Café mit einem Pool. Ne, da waren so Delfinfiguren, es war einfach, allein das schon war total.
Also da konnte
Traum.
Man auch so rumhängen, ne, auf dieser Terrasse und dann hat man sich abends auf dem Nachtmarkt irgendwie was zu essen geholt, dann haben wir uns auf die Terrasse gehockt, das gegessen und das war so ein perfekter Ort zum, ja, einfach rumhängen und die Seele baumeln lassen und da war fast, außer uns fast niemand, ne, also das waren, wie viel Bungalows waren das, bestimmt 20. Und es waren vielleicht 5 bewohnt oder so, ne? Also es war relativ leer.
Aber die waren halt unheimlich weitläufig. Es war jetzt nicht so, dass der Bungalow neben Bungalow steht, sondern vor uns war einfach eine riesige Wiese mit diesen Palmen drauf.
Und die Bungalows waren sozusagen um die Wiese herumgelegt.
Genau, ja. Und wenn man so den Tagesablauf sich verinnerlicht, also wir sind eigentlich noch dran morgens aufgestanden und sind dann einfach T-Shirt, kurze Hose an und dann rüber zu dem Café gegangen. Da gab es total leckeres Frühstück, also Fruchtsalate, leckeren Kaffee, Müsli. Mm. Also wirklich, man hatte auch schon das Gefühl, man steigt da sehr gesund in den Tag ein.
Ja.
Und dann sind wir zum Meer gegangen und das waren, weiß ich nicht, keine 5 Minuten und dann kommst du dann dahin und Khao Lak ist ja bekannt für seine weiten, goldgelben Strände, Palmen gesäumt. Da sind da immer so urige kleine Cafés, Beachbars und so weiter. Man kann sich da liegen, schnappen und dann haben wir da einfach entspannt am Strand gechillt mit den Kids.
Dann konnte man auch so Massagen buchen für kleines Geld. Ich weiß noch, ich habe das mal gemacht und dann hat die Frau immer irgendwas gesagt mit Mama oder so. Und ich war mir nicht sicher, was sie meint, ob sie irgendwie, ob mein Bauch so dick war, dass sie dachte, ich wäre schwanger. Oder ob sie irgendwie meint, ich bin so verspannt, weil ich Mama bin und die Kinder mal rumschleppe oder so. Also ich habe es nicht so ganz verstanden.
Vielleicht hast du gesehen, dass da noch die Kids irgendwo am Strand gebuddelt haben, weil das war natürlich für die totales Paradies, weil also kaum Wellengang war, die Kinder konnten da in der am Meer sitzen, im Wasser, bisschen buddeln mit Schäufelchen, hatten da wirklich eine gute Zeit. Dann hast du dir mal irgendwie so einen Fruchtsaft geholt, also einen frisch gepressten, ich weiß nicht, was
Saft. Ja, so einen kleinen Snack gab es ja auch überall, so Streetfood. Und was ich auch total gut finde, wenn ihr euch irgendwie Sorgen macht wegen Hitze und Sonne, das war nicht extrem und da sind überall Bäume. Also genau. Ihr habt überall Schattenplätze. Also ihr müsst jetzt noch nicht mal so ein ganzes Equipment mit, Strandmuscheln oder sowas mitschleppen, sondern da gibt's natürlichen Schatten. Das fand ich auch total wichtig und angenehm, wenn man mit Kindern dort ist.
Genau. Und dann gehst du dann mittags irgendwo rein, holst dir so einen leckeren thailändischen Snack. Es ist total lecker. Und
man
dann
kann
haben
sich
wir
da
wirklich
gehen lassen.
Einfach die Seele baumeln lassen. Apropos baumeln, da sind dann auch irgendwo Hängematten. Und du kannst deine eigene Hängematte bringen. Dann denkst du, ja genau. Also es ist wirklich, das war so der Inbegriff. Und obwohl Khao Lak, was wir jetzt auch schon ein paar Mal gesagt haben, eigentlich so ein Touri-Zentrum ist, war das total angenehm. Und es war wirklich super relaxed. Mhm. Was ich aber dann auch wieder schön fand, war, da gibt's natürlich so parallel zur Küste führt eine Straße und da gibt's dann alle möglichen Bars und Clubs und Geschäfte. Das war halt eben wahrscheinlich auch Nebensaison. Deswegen fand ich das eigentlich ganz nett. Wir sind da
aber
manchmal so abends.
Nicht. Es war eigentlich Hauptsaison.
Ja, aber es war nicht so Halligalli. Also ich find's ja mal ganz nett, wenn man abends mal, sonst wird das vielleicht auch so ein bisschen sehr eintönig, wenn man die ganze Zeit nur am Strand hängt und da überhaupt gar keinen.
Ich fand das auch, da konnte man nochmal so ein bisschen auf und ab gehen.
Geht man halt so ein bisschen, schlendert mal so lang, flaniert und dann gab's einen Nachtmarkt, wo es natürlich so Südostasien-mäßig halt auch irgendwie abgefahrene Sachen zu kaufen gibt. Und ich spreche
jetzt
nicht.
Die Jungs haben sich sogar getraut, was zu probieren, ne?
Und sowas. Ich wollte sagen, ich wollte noch nicht von dem Essen sprechen, sondern einfach, du kannst da halt auch alle möglichen Designer, Klamotten, Uhren und weiß ich was kaufen. Ihr versteht, was ich meine.
Wir bräuchten mal wieder so neue Plastiklöffel.
Ja,
die waren
genau.
Cool.
Ne? Also alle möglichen. Und halt eben das Essen. Und da gab es halt dann, genau, diese gedünsteten Insekten, Raupen,
die waren schon lecker,
Käfer,
ne? Diese gerösteten Grashüpfer.
Und ja, und das gab, da gab es eine leckere Soße und dann muss es einfach mal probieren. Ich fand es total spannend.
Und die Jungs haben sich auch getraut, ne? Die haben das gemacht. Also wenn da noch sowas krabbelte oder so, also das wäre ja nichts für mich, aber diese gerösteten Sachen, ich glaube, die sind auch echt gesund, ne? Eiweiß.
Ja, ja, absolut. Ja. Also ich habe jetzt eine Kakerlake, muss ich jetzt nicht essen.
Nee,
die fand ich jetzt nicht so angenehm, aber so Grashüpfer, so kleinere Käfer oder so. Ja, was war es denn noch so? Es gab so verschiedene Sachen, die haben wir tatsächlich auch probiert und es war ganz lecker. Hat so ein bisschen nach Hühnchen geschmeckt manchmal. Die Soße war sehr lecker. Ne?
Ja.
Genau. Ja, was man noch so machen kann in Khao Lak. Also wir haben zum Beispiel einen Abstecher gemacht in den Lam Ru Nationalpark. Der ist so ein bisschen außerhalb, fährt man so bei 10 Minuten, eine Viertelstunde. Das Schöne ist, dass man da nochmal sehr ruhig gestrandet hat, weil es da dahinter eigentlich gar keine Bebauung gibt. Da gibt es so dschungelartige Pfade, die führen dann runter. Und da haben wir dann zum Beispiel, ne, gab es so einen Baum, der ragte so mit dem Ast ins Wasser oder übers Wasser. Und da hing einfach so eine Schaukel dran, dann gibt's auch Fotos, wo die Jungs da einfach auf dieser Schaukel so überm Wasser ganz easy going geschaukelt sind. Das war schön, ne?
Ja, das war total schön. Und in Khao Lak selbst, das kennt ihr vielleicht Bilder davon, da ist so ein Tsunami-Mahnmal, etwa 1 Kilometer im Landesinneren. Da ist ein Polizeiboot sozusagen gestrandet und man sieht, wie weit die Welle bis ins Landesinnere hineingeführt hat. Und ich weiß noch, unser damals gerade 6-Jähriger war davon irgendwie auch so total, ne? Ich meine, das kriegt man halt mit, wenn man da ist, was da passiert ist. Und man sieht ja auch überall Schilder mit Evacuation Route, was es damals ja eben noch nicht gab, dass man wirklich weiß, wenn was wäre, wohin soll man laufen, wo ist es hochgelegen, wo kann man sich in Rettung bringen. Und eben dieses Boot. Und das fand ich schon auch wichtig, wenn man da ist und man weiß, da ist so eine Katastrophe passiert, dass man sich damit auch so ein bisschen beschäftigt und sich das mal anguckt. Ne?
Ja, das kann man sich auch gar nicht vorstellen. Ich meine, da steht da mitten im Landesinneren ein Boot und das ist nicht gerade klein. Und da sieht man halt dann, oder kriegt man es nochmal so veranschaulicht, was das für eine Wucht hatte damals, diese Geschichte. Ne? Mhm.
Ja. Ja, das ist schon präsent, ne, wenn man dort ist. Ja.
Wir waren so, ich weiß nicht mehr ganz genau, muss ich ganz ehrlich gestehen, 4-5 Tage in Khao Lak und sind dann weitergefahren. Wir hatten uns, wie gesagt, für einen Mietwagen entschieden, weil wir doch dachten, so mit den Kindern ist es irgendwie ganz angenehm, so ein bisschen flexibel zu sein. Das war auch tatsächlich ganz gut, weil so konnten wir dann, also in Khao Lak selber natürlich zu Fuß mal zum Strand gehen, aber wir konnten halt eben auch so kleinere Ausflüge machen oder wenn wir mal einkaufen gefahren sind oder halt eben in den Lam Ru Nationalpark, dann war es schon ganz gut, dann ein Auto zu haben. Und so sind wir dann zur zweiten Station gefahren und das war in der Nähe von Krabi in Aonang und da sind wir ungefähr 2 Stunden hingefahren und unterwegs wollten wir in Phang Nga Zwischenstation machen, denn da gibt es eine ganz berühmte Insel und zwar die James Bond Island, Khao Phin Khan heißt die. Die kennt ihr bestimmt auch, das ist so eine ganz markante Felsnadel, da kann man halt hinfahren und sich die angucken, kann man so einen kleinen Bootsausflug machen und wir hatten gedacht, ach komm, da können wir so ein bisschen die Zeit irgendwie angenehm verbringen, wenn man jetzt nicht irgendwie ganz durchfahren, mach mal irgendwo einen Zwischenstopp. Und ich weiß noch, wir sind dann irgendwo von der Hauptstraße runtergefahren und dann standen da nur Touribusse, das zum Thema, ne, Overtourism oder, ne. Mhm. Und dann haben wir uns gedacht, ach, weißt du was, ey, lass uns doch diese Insel einfach gut in Erinnerung behalten von Fotos. Ja. Und wir sind dann links abgebogen und da war dann ein Höhlentempel. Und weißt du noch, da sind wir dann eingekehrt und der hieß Wat Tan Suram
Kun. Das hätte ich jetzt nicht mehr gewusst, ja.
Ich habe es mir exakt aufgeschrieben und das sind wir durch diese Höhle reingegangen und da lag ein großer 15 Meter langer goldener Buddha und draußen waren viele Affen, Makaken und dann haben wir stattdessen uns diese Höhle angeschaut.
Ja, und da war nichts los, ne? Also da, das habe ich total leer in Erinnerung. Das war so unverhofft, ne? Man kommt da mehr oder weniger zufällig dran vorbei und dann hat man da plötzlich so einen liegenden Riesenbuddha und kann da mal durch so eine Höhle schlendern.
Ja, und die Kids fanden es auch mit den Affen ganz cool, obwohl man da immer ein bisschen aufpassen muss. Die sind ein bisschen frech und stibitzen gerne mal irgendwas. Aber ja, das muss man sich dann dran gewöhnen. Die tauchen ja immer mal wieder auf. Mhm. Ja, dann sind wir weiter nach, also in Richtung Krabi gefahren. Ich erinnere mich noch an diese Fahrt, weil es war einfach so schön, weil diese Landschaft ist halt so toll. Es ist total grün und dann überall tauchen halt diese Karsteinfelsen auf. Ne? Die erheben sich so wie aus dem Nichts so hoch und sowohl, ich meine, ihr kennt das sicherlich auch, diese Inseln, aber die sind ja auch an Land so. Ne? Also tauchen dann immer wieder diese Inseln, diese Felsen auf. Das sieht schon ganz cool aus. Mhm. Und dann sind wir in Aonang abgestiegen in einem Hotel. Da hatten wir so ein ganz klassisches Hotel. Es war jetzt auch unspektakulär. Da waren wir so 2-3 Tage.
Ja.
Und von da aus geht's dann zum Aonang Beach. Und das ist so eine ganz langgezogene Straße. Sind wir immer zu Fuß lang gegangen. Da gab's dann auch wieder Restaurants, Hotels, Bars und so weiter. Und
vor allem kann man es als Ausgangspunkt nehmen, wenn man die vorgelagerten Inseln sich anschauen möchte. Und da gibt's, das geht schon früh am Morgen los, also sollte man früh aufstehen. Es wird ja auch relativ früh dunkel, also um 6 ist es ja in Südostasien fast stockdunkel. Also es geht früh los, man kommt dann so am Nachmittag wieder und es gibt so geführte Touren mit Massen anderer Menschen oder, und das haben wir gemacht, man kann sich auch selbst so ein Longtailboot mieten mit Fahrer. Und das ist sogar ziemlich erschwinglich, ne? Also man denkt ja immer, sowas ist dann viel teurer, wenn man so eine Exklusivtour hat. Das war aber gar nicht so.
Das war so, wir haben aus der Not eine Tugend gemacht. Das ist das Koh Hong Archipel. Das ist also quasi vor Krabi oder vor Aonang. Das sind viele kleine Inseln. Und ich weiß noch, wir hatten noch irgendwie überlegt, sollen wir es machen, sollen wir es nicht machen? Mhm. Wollen wir noch genug Proviant holen? Und irgendwie waren alle Boote schon weg und alle waren schon fort. Und wir dachten, wir waren immer noch überlegen, sollen wir denn also Proviant mitnehmen? Und dann haben wir tatsächlich einen Anbieter gefragt, der meinte, ach komm, ey, wir fahren doch einfach hinterher. Und das war
total cool.
Super, weil wir kamen halt immer, also da waren so 3-4 Inseln, waren auf dieser Tour, wurden angestört. Wir kamen immer auf der Insel an, wenn gerade so der Schwung an anderen Booten weg war, sodass wir wirklich überall komplett alleine waren. Ja. Und das müsst ihr euch so vorstellen, das sind diese Karsteinfelsen, diese Inseln, kristallklares Wasser, das sind malerische Lagunen. Du sitzt da und denkst dir, du bist hier gerade im Paradies. Und die Kinder fanden es super und es waren teilweise wirklich ganz, ganz kleine Inseln, ein bisschen Palmen im Hintergrund, hohe Felsen und das war es auch schon. Ne? Mhm. Und das war wirklich, und dann hat er der Kollege auch irgendwie noch eine Ananas ausgepackt und die geschält. Da gab es so ein paar kleine Snacks. Cool. Wir hatten uns ja auch vorher so ein paar Drinks mitgenommen. Es war eine sehr coole Tour.
Ja, und schon allein mit so einem Boot da lang zu schippern, das war schon ziemlich cool. Auf dem Rückweg hatten wir eine kleine Bootspanne sozusagen. Da ist das Boot plötzlich liegen geblieben. Also der Motor hat versagt. Wir dachten schon so, wie kommen wir jetzt heil zurück? Aber es kam dann ein anderes Longtail-Boot zur Hilfe und hat uns sozusagen abgeschleppt. Nee, wir sind dann auf dem anderen Boot mitgefahren, dachten so, oh Gott, und unser armer Kapitän, der bleibt jetzt alleine hier zurück.
Weil das war nämlich der Nachteil, es wurde dann halt schon dunkel, weil wir so spät dran waren. Und dann hat er einen Kollegen geholt, wir sind dann aufs andere Boot gegangen, wir sind dann wieder Richtung Krabi also, zurückgefahren. Und ich sah immer in weiter Ferne, das Boot wurde immer kleiner und der hat da irgendwie in der Dämmerung versucht, sein Boot zu reparieren. Ich hoffe,
er ist
geglückt.
Mittlerweile an Land.
Ja, also nach 10 Jahren soll das auch
wieder. Die anderen haben ja dann Hilfe geholt.
Ne?
Ja.
Genau. Abends sind wir dann nach Krabi Stadt gefahren, 15 Minuten ungefähr von Aonang. Mhm. Und sind dort auf den Nachtmarkt gegangen. Der ist auch ganz gut, so ein Fressnachtmarkt, ne? Mhm. Weiß ich noch, da ist der Matto, der war mit seinen 2-3 Jahren, ist er da lang gewatschelt zwischen diesen Fressbuden. Du gibst da irgendwelche Plastikstühle und Tische und du kannst da einfach schlemmen. Oh,
Ja, vor allem war der doch so direkt am Wasser.
Genau,
ne?
Da ist so ein Fluss.
Das ist total schön, ja.
Und dann haben wir da wirklich dann zu Abend gegessen. Das ist günstig, total lecker und ich mag diese Atmosphäre, ich mag diese Gerüche.
Das ist halt so
Gerüche.
Friedlich, ne? Das
Ach,
ist,
einfach
ja.
ein Traum.
Ja,
ne?
Das ist wirklich schön und vor allem auch mit kleinen Kindern. Ne? Die haben das auch total alles probiert und das war cool, ja.
Also wir haben auch die Erfahrung gemacht, die Thais sind sehr kinderfreundlich
sehr. Und
die Kinder sind auch da automatisch aufgeschlossener, ne? Also die Kinder, die also unsere zumindest, probieren also. Man kann auch sehr viel essen. Es gibt ja sonst auch einfach Reisgerichte oder was gibt's denn noch, so Sticky Rice mit
Mango.
Ne, das sind also auch, das ist jetzt eher so was Süßes oder so als Nachtisch oder so, aber es gibt auch wirklich viele Gerichte,
Reis,
die die Kinder
Nudeln
auch essen
so,
können.
Ja.
Also es ist jetzt nicht so super exotisch, aber man kann natürlich auch selber dann alles Mögliche da futtern. Also da gibt's Gegrilltes, Fisch, Fleisch, Gemüse, unheimlich viel Vegetarisches. Also es ist lecker, ja. Jetzt kriege ich schon wieder Appetit, weil Thai.
So, lass mal weitermachen,
okay,
bevor du dich, bevor wir hier zum Food-Blog werden, zum Food-Podcast.
Flug und Fug,
ja genau. Wir sind dann noch weitergefahren nach ein paar Tagen und zwar hatten wir uns eine Insel ausgesucht, die war uns von Bekannten empfohlen worden. Wir haben gedacht, okay, das ist so ein guter Kompromiss zwischen, da ist schon Infrastruktur, nicht total abgelegen, aber vielleicht auch nicht so total überfüllt und das war Koh Lanta. Da haben wir ein paar Tage verbracht.
Ja, weil wir, muss ich das so vorstellen, unsere Tour war halt dann eben auch so um diese Halbinsel, ne? Also Phuket grenzt ja im Osten so eine Halbinsel und dann gibt es diese große Bucht von Krabi und dann Koh Lanta ist quasi im Süden dieser großen Bucht und wir haben also quasi einmal diese Bucht umfahren, Phuket herum, Krabi und dann runter nach Koh Lanta und Vorteil war auch, du konntest diese Insel mit dem Auto erreichen. Es gab nur zwei ganz kurze Fährfahrten, also du musstest nicht irgendwie längere Zeit mit der Fähre fahren, es war quasi, wir haben wie immer in 10-15 Minuten übergesetzt und waren dann auch von Krabi in circa, ja sag mal, 2 Stunden waren wir dann auf Koh Lanta, ne?
Ja, und da gibt's eine Koh Lanta Old Town, also eine auf so Stelzen aufgebaute, auf so Holzhäuser Altstadt. Das ist ganz hübsch anzusehen. Da waren wir aber nicht direkt in dem Ort, sondern haben da eher so kleine Ausflüge hingemacht und hatten so ein kleines Hotel. Das war ein bisschen schräg.
Es gibt's immer noch Mermaid Boutique Hotel.
Ja, das war super gelegen, also direkt fußläufig zum Strand. Der Besitzer war so ein bisschen merkwürdig. Wir haben es nicht so ganz verstanden. Erstmal konnte man in diesem Hotel alles kaufen, also wirklich alles. Das Bett, in dem man schlief, den Kühlschrank, den man auf dem Zimmer hatte.
Da waren überall Preisschilder.
Den Teller,
dran.
Von dem man morgens aß. Überall also wirklich alles. Das war also so, ich fand das so ein bisschen, wir haben es halt nicht verstanden. Es war so ein bisschen wie, alles muss raus.
Nein, ich fand das schon ganz attraktiv, weil ich hatte kurz mal überlegt, also diese Minibar, ob wir die einfach mal kaufen sollen.
Genau.
Der Preis war gut, aber
oder
ich dachte,
Bett.
Wie sollen wir den jetzt irgendwie mit nach Deutschland kriegen?
Weil
das war jetzt auch nicht so das Supermodell. Es war einfach ein Standard kleiner Kühlschrank, den man so als Minibar. Aber ich fand es super.
Aber das war ja nicht das Störende, sondern was so ein bisschen komisch war. Auf Koh Lanta sind viele Schweden und in dem Hotel auch. Und das waren irgendwie alles so etwas ältere Leute. Und die waren so grumpy. Also die waren so, man wusste nicht genau, ob die genervt sind von den Kindern. Also wir waren die einzigen dort mit Kindern.
In dem
und
Hotel.
Es war irgendwie nicht kinderfreundlich. Also wir hatten immer das Gefühl, dass die Kinder stören. Das hatten wir sonst nie in Thailand, nur da in dem Hotel. Und die haben aber auch nichts gesagt. Also vielleicht waren die auch einfach so schlecht gelaunt. Man konnte es nicht so richtig einschätzen. Und der Besitzer hat auch immer so, ich weiß nicht, ob er das nur zu uns gesagt hat, mit den Kindern oder zu allen, der war dann immer, wenn man vom Strand kam, so, ja, und jetzt eine schöne Dusche, bevor ihr euch dann hinlegt. Und so, wir haben doch schon am Strand geduscht und wir legen uns auch noch nicht hin. Also der war so ein bisschen bevormundend.
Also er hatte
und
gerne reinig.
Man hatte immer Angst, dass man irgendwas schmutzig macht. Da hingen auch überall so Zettel, nicht mit Sonnenmilch auf die Laken legen und nicht dies tun und nicht das. Also war so ein bisschen...
Ja, ja.
Strange.
Aber ich dachte, also ist interessant, also er will uns durch die Blume sagen, bitte reinigt euch, bevor ihr das Hotel betretet.
Ihr seid Schmutz.
Ja, das ist auch kein Typ, ey, alles
okay,
klar.
Ist gut.
Ja, es war schon so ein bisschen skurril.
Ja.
Wie du es schon sagtest, wir mussten wirklich nur einmal über eine kleine Straße gehen und dann war da auch wieder ein großes Feld mit Palmen und dann war direkt der Strand da, keine 5 Minuten.
Ja, das
und
war gut.
Es war ja wirklich Zufall, denn da war der VR Minimart. So, das klingt natürlich super gut und das war ein kleiner Supermarkt, der aber ein Restaurant angegliedert hatte. Und es hieß halt auch einfach VR Minimart Restaurant und da haben wir jeden Tag gegessen und wir haben auch also erstmal liegst du da auf Liegestühlen, da gehörten halt auch Liegestühle, so Liegen dazu, Hängematten, und du bist da und guckst aufs Meer und hast einen traumhaften Strand und du kannst da halt immer snacken, ob es auch wieder frisch gepresste Säfte waren. Ich habe halt immer so ein Reisgericht mit Cashewnuts und Gemüse und so gegessen, das war total lecker. Die Jungs haben auch irgendwie, ne, also wir haben da wirklich gelebt wie im Paradies. Jetzt
sind wir schon wieder beim Food, ne?
Ja, Mist.
Also man konnte da auch Sandburgen bauen, ins Wasser gehen und sich einfach gut gehen lassen, und das war unsere Zeit auf Koh Lanta. Ausflüge haben wir da eigentlich bis auf die Old Town, oder haben wir da noch mehr gemacht? Weiß ich schon gar nicht mehr.
Wir haben auch Ausflüge gemacht. Ich wollte noch ganz kurz erzählen vom Foreign Minimart, weil das war, da gehörten auch so Bungalows dazu. Und die konnten wir aber leider Gottes nicht von Deutschland aus mieten. Man musste auf gut Glück hinfahren.
Ja, weil die ganzen Bademeister da
schon. Genau, und da waren die Bademeister. Und das haben die uns mir erzählt. Da waren ganz viele Bademeister. Das war wahrscheinlich der Bademeisterstrand. Also deutsche Bademeister. Die hatten sich die alle da gesichert, diese Bungalows. Die waren total günstig und die waren direkt am Meer. Nur, wie gesagt, das wäre mir jetzt viel zu riskant gewesen. Also die sind da immer auf gut Glück hin und haben dann irgendwo ein Bungalow geschnappt.
Nein, ich glaube, die haben die dann schon fürs nächste Jahr wieder reserviert. Ja. Also man hatte da gar keine Chance.
Genau, aber man konnte jetzt nicht von Deutschland aus irgendwie...
Die Bademeister-Lobby war echt zu groß.
Damals, vielleicht haben die ja mittlerweile auch Internet, aber so, ne? Und neben den Bademeistern, hast du das schon erwähnt, waren unheimlich viele Schweden da, und wir haben dann auch scherzhaft unseren Artikel, glaube ich, genannt auf unserem Blog: Ein Besuch auf Koh Lanta, der Schwedeninsel, weil auch unheimlich viele schwedische Familien dort sind. Es soll da auch eine schwedische Schule geben.
Und Ikea.
Ja, Ikea war nicht. Also die Schwedenschule. Und die waren aber auch immer so ein, ich sag mal, ein eingefleischtes Grüppchen, und die waren da sehr präsent, die Schweden. Die
Punkt.
Schwedeninsel. Punkt. Ja. So, und jetzt hast du gesagt, wir haben nur einen Ausflug gemacht, wir haben noch einen weiteren Ausflug gemacht, denn wenn du am Meer sitzt und du lässt den Blick in die Ferne schweifen, auf zum Horizont, sahst du ganz weit.
Ah, ja, natürlich.
Ein Felsen.
Es war ja kein Ausflug auf Koh Lanta, sondern wir haben Koh Lanta verlassen.
So, dann, genau, und das war oder ist die Insel Koh Phi Phi, die quasi mitten in dieser Bucht liegt, und Koh Phi Phi
sehr berühmt ist.
Ist sehr berühmt, aber ist auch so ein Stück weit so ein Inbegriff der, ich sag mal, thailändischen Inselkultur, weil diese Insel, die ist so sichelförmig, und du hast halt quasi in der Mitte ist, die geht so sie zusammen, und du hast auf der einen Seite und auf der anderen Seite den Strand, und dazwischen ist wirklich so eine ganz, ganz schmale Landzunge, da befindet sich dann so ein Ort, aber du gehst da vielleicht in, weiß ich nicht, 100 Meter oder so drüber und bist dann quasi wie gespiegelt auf dem gegenüberliegenden Strand. Und da konnte man Ausflug hinmachen, und haben gesagt, komm, weißt du was, wir gehen morgens, fahren wir mit dem Schnellboot, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie lange, die Fahrt dauert eine Stunde.
Nicht lang.
Konnte man einen Ausflug machen rüber nach Koh Phi Phi. Mhm. Und ich glaube, da stand auch am Pier, als wir ankamen, Welcome to Paradise.
Irgendwie sowas, ja.
War es Paradise?
Ja, also wenn da nicht so viele Leute wären, eigentlich schon, ne? Also landschaftlich schon, auf jeden Fall.
Es war so ein Backpacker-Paradies, fand ich. Also du kommst halt da an und gehst dann so von Pier runter und verschwindest in so einem Straßengewirr, und überall sind Geschäfte und Buden, und es ist unheimlich wuselig, und du bist dir gar nicht bewusst, dass du gerade auf so einer kleinen Insel bist, irgendwo mitten in der dieser Bucht. Aber irgendwie war es cool. Ich fand es irgendwie angenehm und war wuselig. Man hatte irgendwie das Gefühl, man ist jetzt hier irgendwo in so einem Backpacker-Paradies und so. Wobei die Insel ja auch vom Tsunami hart getroffen worden ist. Das war ja auch noch gar nicht so lange her, ne, als wir da waren, oder? Ja.
Gut 10 Jahre.
Naja, ne?
Über 10 Jahre.
Ja.
Ja, und apropos Backpacker-Kultur, ihr kennt vielleicht den berühmten Film The Beach. Und dann kennt ihr auch die Maya Bay. Da haben wir auch einen Ausflug hingemacht. Und das war wirklich ein Erlebnis, muss man schon sagen. Also das so einen bevölkerten Ort habe ich, glaube ich, noch nie irgendwo gesehen. Das war schon hardcore, ne? Wir sind da hingefahren und wir wussten natürlich ungefähr oder ahnten, was uns da erwarten würde. Aber dass es so krass ist, und das ist dann auch irgendwann geschlossen worden. Mittlerweile kann man wieder hin, aber nur unter Auflagen. Und also ich dachte echt so, krass, also das bricht ja hier alles zusammen. Das war so komplett überbevölkert, diese arme, schöne Bucht. Das war schon echt, ihr müsst euch mal die Fotos auf unserem Blog angucken, das war schon heftig.
Wir haben ja überlegt, wollen wir da überhaupt hinfahren? Und dann haben wir gedacht, weißt du was, jetzt sind wir gerade hier und dann machen wir das. Und wir haben aber auch aus irgendeinem Grund, also du kommst da vom Pier runter, da gibt es halt zahlreiche Leute, die dich anquatschen und sagen, hey, willst du eine Tour machen? Und wir sind auch wieder ganz alleine auf einem Boot gelandet und haben so eine Tour gemacht, dann vorbei an so einem Affenfelsen und dann fährst du halt einmal um die Insel herum, dann geht's irgendwann dann in diese Maya Bay rein.
Die ja so ganz geschützt ist.
Genau.
Ne? Und das ist Fluch und Segen dieser Bucht, weil die ist geschützt und denkst du, jetzt kommst du ins Paradies und dann tut sich diese Bucht auf und alles ist voll mit Booten, alles ist voll mit Menschen, überall stehen die im Wasser und machen Selfies und also das war wirklich, das ist echt so ein Schock, wenn man da reinkommt, das war krass.
Ja, und da ist natürlich, das ist halt auch eben dann der Nachteil, also Fluch und Segen zugleich, diese Insel und dieser Maya Bay sind halt durch den Film so berühmt geworden, es ist auch wirklich traumhaft schön, weil links und rechts gehen die Felsen halt einfach ewig nach oben.
Es ist halt so versteckt.
Es ist so versteckt, du hast einen wunderbaren weißen Sandstrand, türkisfarbenes Wasser, dahinter sind Palmen, so, und das muss dann irgendwann so gekippt sein, weil alle Leute dahin wollten, und ich meine, wir sind da auch tatsächlich auch nicht ganz unschuldig dran, weil wir sind genauso dahin gefahren.
Ja.
Ne? Und dann war diese Bucht über 3 Jahre geschlossen und wurde dann irgendwann wieder so peu à peu geöffnet und im Januar 2022 wurde sie wieder eröffnet und da wurden erstmal die Besucherzahlen pro Tag begrenzt, also man kann halt schon noch hinfahren, aber es ist halt irgendwie begrenzt und Schwimmen ist auch nicht mehr gestattet und jährlich wird die Maya Bay während der Regenzeit vom 1. August bis zum 30. September geschlossen. Also in der Zeit soll sich das ganze System, das Ökosystem da auch einfach mal erholen.
Glück,
das tut ja auch
ja
wirklich gut.
So. Ja.
Wir sind dann aber noch mal weitergefahren und dann gab's darum herum noch mal eine andere Bucht, die Pile Bay.
Ja.
Und das war auch, also auch eigentlich noch ein bisschen cooler, weil es war so eine Lagune und es war ganz flach. Ne?
Vor allem hatten wir die für ganz für uns allein.
Ja, weil alle in der Maya Bay waren.
Ja.
Und dann konnten wir da schnorcheln. Also du bist ins Wasser gesprungen, das war vielleicht so hüfthoch, das Wasser. Ne? Mhm. Und es war eine riesige Bucht und umgeben
und überall
von
waren Fische und die Kinder konnten da spielen. Also das war perfekt. Und da war niemand.
Ja.
Da ist niemand irgendwie auf die Idee gekommen, mal ein paar Meter weiter zu fahren. Ne? Das war super.
Ja, und dann ist halt am Ende die Frage, soll man jetzt so einen Ausflug machen oder nicht? Also es ist natürlich, also Koh Phi Phi ist halt eine kleine Insel nebenan, diese beiden anderen mit den Buchten. Es ist Massentourismus, aber es ist wunderbare Natur und im Nachhinein muss ich sagen, es hat sich gelohnt. Wir wussten, was uns erwartet und wir haben es mit eigenen Augen gesehen und ich denke mal, wenn sie jetzt so einen Kompromiss gefunden haben, soll es doch eigentlich gut sein, aber man muss halt eben wissen, was einen da erwartet und
also keine total
Ruhe
unberührte
findest
Natur.
Du vielleicht woanders, aber das ist okay. Ne?
Ja. Ja, und dann ging es auch schon wieder weiter, ne? Zu einer nächsten Station. Und das war auch schon unsere letzte Station. Das war nämlich Phuket. Und das kennt ihr auch vom Namen nach. Man kann auch direkt dorthin fliegen. Und für uns war es die letzte Station auf unserer Thailand-Reise.
Da haben wir auch wieder so ein Bungalow gemietet in so einem kleinen Resort. Also wir haben immer so ganz, ganz kleine, urige Resorts ausgewählt. War im Norden von Phuket und da gab es einen ganz schönen Strand. Der war wirklich auch wieder in Fußläufe. Der Hat Na Yang. Das war, ja, ein schöner Strand, warmes Wasser, entspannte Atmosphäre. Es gab so ein paar Fressbuden im Hintergrund, wieder Hängematten. Es war in der Nähe des Flughafens, also man konnte manchmal so die ankommenden Flugzeuge sehen, aber die Frequenz der Flugzeuge war auch überschaubar. Das war jetzt nicht so, dass da jetzt alle 2 Minuten was gelandet ist. Und in der Nähe war auch auf dem Parkplatz vor diesem Strand, weiß noch, da gab es auch einen Nachtmarkt. Da war es einfach total schön. Aber ich weiß noch, da hat einer von uns gestreikt. Ne? Ich glaube, der Milan, der hat immer gesagt, ich will nicht mehr auf Nachtmärkte gehen.
Wollte nicht mehr
der
auf
fand
Nachtmarkt.
Das irgendwie blöd, ne?
Ja, komisch eigentlich, ne?
Dabei gibt es doch immer so viel zu sehen.
Aber hat ihm
da,
eigentlich
ne?
gefallen.
Also erstmal was zu essen. Ja. Und es gibt ja auch, wie gesagt, allen möglichen Plastiktinne, die Kinder eigentlich toll
finden. Ich glaube,
ne?
es war ihm dann irgendwie doch zu lang, da immer so rumzulaufen.
Hat er
nicht mal
gesagt,
Ahnung.
Ich hasse Nachtmärkte? Ich sag, Junge, bleib mal locker.
Mittlerweile will er wieder auf Nachtmärkte.
Ja. Und nicht irgendwelche Fake-Gucci-Karten kaufen oder was weiß ich, ne?
Ja, aber was ich auch cool fand, wir haben uns dann ja die Altstadt von Phuket angeguckt und das war wirklich eine positive Überraschung, weil das wirklich so eine Kolonial-Flair-Atmosphäre von einer richtigen alten herrschaftlichen Stadt hatte. Da waren wir total positiv überrascht und auch gar nicht überlaufen. Nee. Da konnte man einfach so rumschlendern und sich so ein bisschen umschauen. Das war wirklich ganz interessant. Also das würde ich auf jeden Fall als Ausflug mit einbauen.
Genau.
Denkt man gar nicht, ne? Also dass da noch so eine ursprüngliche Altstadt ist, aber ist und ja, ist auf jeden Fall ein Ausflug wert.
Und ich fand es auch ganz interessant, das alles mal zu sehen, weil Phuket ist ja nun wirklich auch sehr bekannt und so ein Touristenzentrum. Wir sind da halt eben vom Norden halt nach Phuket Town im Auto gefahren und auch mal so unterwegs einfach mal so links und rechts zu gucken, fand ich irgendwie total spannend. So sind die verschiedenen Hotelanlagen, da gibt es ja mal richtig große Hotels und dann wieder kleine, kleinere Anlagen. Also das fand ich tatsächlich ganz interessant.
Ja, und ich fand das aber auch so interessant, weil es da so Lädchen gab, ne, so nicht für Touristen, sondern für den alltäglichen Bedarf der Einheimischen, ne, mit so Stoffen und ich habe Stoffe gekauft. Genau. Ich weiß gar nicht mehr, was ich mit denen gemacht habe.
Du hast besonders einen Sarong genäht.
Ja, genau, besonders gut nähen kann ich leider nicht, aber ich glaube, Kissenbezüge oder irgendwas habe ich damit gemacht. Das, also einfach mal so nicht Touri-Läden, sondern so ganz normale, alltägliche Läden zu besuchen, fand ich auch mal spannend.
Ja. Also, das war interessant und ich erinnere mich jetzt auch wirklich an eine sehr entspannte Zeit, weil, wie gesagt, das Wetter ist warm, das Wasser ist warm, du kannst gerade mit kleinen Kindern auch unheimlich chillige Zeiten erleben, das Essen ist lecker, es ist einfach so unkompliziert, ne? Das ist wirklich das so, es ist wirklich entspannt und unkompliziert, du kannst wirklich einfach alles mal fallen lassen und dich einfach nur entspannen und die Zeit genießen.
Ja, vielleicht nochmal zum Abschluss, wenn ihr mit kleineren Kindern vorhabt, dahin zu reisen. Also wir hatten so eine Karre, so ein Buggy mit und ich sehe uns zum Beispiel noch, also vor allem in Phuket-Stadt, aber auch sonst haben wir den oft genutzt, ne? Der Zweijährige, ich meine, den kannst du ja jetzt auch nicht den ganzen Tag rumschleppen, saß dann in der Karre und das hat auch gut funktioniert, ne? Also da gab es auch Bürgersteige und man ist da ganz gut zurechtgekommen, also mit einer Karre.
Ja, weil ich erinnere mich noch dran, ein paar Jahre vorher waren wir in Malaysia, in Kuala Lumpur, und da hatten wir die Karre auch mit, da war der Milan noch was klein und da konntest du überhaupt gar nicht mit dem Ding fahren, weil es gab ständig irgendwelche Bürgersteige oder riesige Kanten, da kamst du mit dem Ding gar nicht hoch und eigentlich waren wir ständig dabei, ihn dann irgendwie
die Karre. Da hatten wir zum Glück noch so eine Kraxe.
Ja, dann haben wir mal die Karre da einfach irgendwo im Hotel gelassen und dann mit der Kraxe los, weil das war wirklich ein Horror.
Ja, und da ging das
gut. In Thailand war es auch gut, aber auch zum Beispiel in Koh Lanta einfach mal abends da so einen Spaziergang zu machen, diese Straße entlang, überall, das war total entspannt, ne?
Ja.
Ja, und dann sind wir von Phuket wieder zurückgeflogen und es war wieder über Singapur, haben dann nochmal, ich glaube, ein oder zwei Nächte verbracht. Wie gesagt, Thema Night Safari, da gibt es wunderbare Zoos und ein Zoo, ich sag's zumindest schon mal, aber gibt den Hinweis, da kann man in der Dunkelheit, es wird ja relativ früh dunkel, und dann kannst du quasi diesen Zoo nachts besuchen. Oder dieser Zoo öffnet eigentlich nur nach Sonnenuntergang. Weil ja, die meisten Tiere sind ja nachtaktiv und dann geht's halt erst richtig los. Dann gehst du,
ist schon magisch,
also du kannst mit so einem Zug langfahren, du kannst dann auch zu Fuß da lang gehen und es ist einfach ein Zoo im Dunkeln. Und da haben die immer so ganz diffuses Licht. Das ist wirklich toll gemacht. Und dadurch, dass es halt dunkel ist, siehst du gar nicht so die Trennungen, also irgendwelche Gräben oder Zäune, die nimmst du gar nicht wahr. Du hast das Gefühl, du bist da wirklich so zwischen den Tieren da. Es war also ganz, ganz magisch.
Das ist so ein Elektrozug, ne? Also du fährst da so lautlos durch. Tiere werden da nicht gestört von. Und ja, hat dann dadurch so eine magische Atmosphäre. Aber stimmt, da könnten wir nochmal in Ruhe drüber berichten. Hast du recht?
Ja, weil Singapur, finde ich, ist auch nochmal sowas, ach, das ist sowas. Ich finde, das ist aber auch Südostasien, das ist so ein Gefühl,
Also ihr merkt, wir kriegen wieder Fernweh, wenn wir das
weißt
erzählen.
Du, wenn,
ne?
Wenn du aus dem Flughafen rauskommst, dann du trittst aus diesem Terminal raus, dann kommt dir so eine Welle entgegen an diese
warme Luft,
ne? Dann diese Gerüche. Ja. Das ist alles. Und das ist natürlich auch Thailand, ne? Also deswegen, es war wirklich in meiner Erinnerung eine unheimlich unbeschwerte, entspannte Zeit. Es gibt diese Traumstrände, es gibt exotisches, unheimlich leckeres Essen, es gibt Abenteuer, du kannst da wirklich Wanderungen unternehmen zu Wasserfällen, du kannst dir Tempel angucken. Du kannst Bootstouren unternehmen. Das ist alles auch bezahlbar. Ne? Das ist also irgendwie im Verhältnis, wo du sagst, okay, das kannst du als Familie auch mal machen. Ne? Also es ist wirklich wunderbar. Ja. Die Infrastruktur ist gut. Und du kannst ja nicht nur mit Kleinkindern hinfahren, auch mit Teenagern und so weiter. Also da hast du auch, alle haben eine gute Zeit. Du kannst irgendwie Schnorchelausflüge machen. Da gibt's ja unheimlich viele, was ich meinte, Tour Operator. Du kannst halt sogar mit Walhaien tauchen. Das gab's zum Beispiel von Khao Lak aus. Konntest du halt dann auf vorgelagerte Inseln fahren. Also du hast da wirklich eine riesige Auswahl an Möglichkeiten.
Ja, ich sehe schon, wir müssen noch mal irgendwann hin, ne?
Ja, zumindest Südostasien. Ja. Also ich glaube, da gibt's ja auch noch unheimlich viele Nachbarländer. Kambodscha, Vietnam und so weiter. Fände ich auch nochmal total spannend. Aber es war wirklich sehr, sehr schön.
Ja. Ja, und vielleicht konnten wir euch auch ein bisschen inspirieren. Wenn ihr noch Fragen habt oder Bilder sehen wollt, dann tut euch einfach auf unserem Blog um, www.travelisto.net. Und falls ihr uns noch nicht abonniert habt, den Podcast, dann könnt ihr das natürlich gerne tun, damit ihr auch zukünftig keine Folge verpasst.
Genau. Und wir schwelgen dahin in Erinnerungen an Südostasien, an eine unbeschwerte Zeit. Und ja, bis zum nächsten Mal.
Das klingt jetzt so ein bisschen...
Was denn?
Ach, und ich wollte jetzt noch irgendwas ergänzen wie... Wir bestellen uns jetzt ein Thai-Abendessen.
Ja, so. Könnten wir machen, oder? Ich hätte schon Bock. Ja. So ein paar Thai
ich auch.
Oder so.
Also
oder
ich habe jetzt auch richtig Lust drauf.
Oder dieser Sticky-Reis mit Mango.
Ja.
Oder
den kann man ja auch leicht selbst machen.
Leckere Curries. Also ja. Es ist schon, ja, es ja. Ist ein Wohlfühlort.
Ja.
Ja. Gut. Also jetzt, bevor wir es hier immer wieder
ja, ich glaube, ihr habt es verstanden.
Ne? Sagen wir mal so, wir lassen euch jetzt mal mit diesen Infos alleine. Und wir,
entscheidet selbst, was ihr
wir
tut.
Wir gucken mal, was der nahegelegene Thailänder heute hier auf seiner Karte hat.
Genau.
Also bis
dahin. Zum nächsten Mal.
Macht's gut. Tschüss.
Ciao.